Wir lesen aus dem 4. Kapitel des Hebräerbriefes die Verse 14 bis 16. Jesus, der wahre hohe Priester. Es geht ja immer wieder um die Priesterschaft, um den hohen Priester, um die Versöhnung, um den allerhöchsten Priester, der keinen Ersatz mehr in keinerlei Weise bedarf. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Hier wird also nicht nur von einem hohen Priester gesprochen, sondern wenn wir einen solchen großen hohen Priester haben. Also das Wort groß wird hier vorgesetzt und soll doch bedeuten, dass das, was bisher als Gottesdienst kennengelernt worden ist, übertroffen wird durch Jesus Christus, den Messias, den großen hohen Priester, der über alle hohen Priester steht und eine größere Versöhnung geschaffen hat als die irdischen hohen Priester in der Stiftshütte oder im Tempel. Denn dieser hohe Priester, der Sohn Gottes, ist in den Himmel selbst gegangen, um uns dort zu versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir dies so halten und glauben, heißt es hier, dann wollen wir auch dieses Bekenntnis von ihm festhalten, nämlich, dass er ein hoher Priester ist, der auf allen Gebieten Mitleid mit uns haben kann, auch wenn er nicht auf Erden sichtbar ist, und wir denken, dass er im Himmel vielleicht nur Himmlisches vertreten würde, so sollen wir wissen, dass unsere irdischen Belange, unsere irdischen Empfinden dennoch von ihm mitempfunden werden und in rechter Weise vertreten werden vor dem Angesicht des himmlischen Vaters. Und darum sollen wir mit Freudigkeit zutreten zu dem Gnadenstuhl, dem Stuhl, wo Sünde bereinigt wird, Sünde geschenkt wird, wo neuer Zuspruch für das Leben mit Gott gegeben wird. Das ist der Gnadenstuhl. Das Wort Gnade sagt ja immer wieder, dass es ohne Verdienst gegeben wird, sondern als Geschenk. Unverdienterweise, unverdiente Gnade als Geschenk Gottes hinwirkend zur wirklichen Lebensfreiheit, nach der wir tatsächlich Ausschau hielten und auch Ausschau halten wollen, immer wieder aufs Neue. Schon im früheren Leben vor unserer Bekehrung haben wir oftmals uns ja gesagt, also ein intelligenter und denkender Mensch muss einen Lebenssinn finden. Wenn er keinen findet, dann muss er sagen, das Leben hat keinen Zweck. Und intelligente Menschen sind ja oft an dieser Frage gescheitert. Die Suizidgefährdeten waren nicht etwa unintelligent, sondern meistens hochintelligente Menschen, weil sie darüber nachdachten, ob dieses Leben hier einen Sinn hat, und sie sind zu dem Schluss gekommen, eigentlich nicht. Also wozu bleiben wir noch hier, dann können wir gleich aussteigen. Es ist Unsinn, jeden Tag nur aufzustehen, essen, schlafen, arbeiten, trinken und immer wieder dasselbe. Das ist Unsinn. Wozu? Aber eben mit der Intelligenz ist es ja nicht getan, um das wahre Leben zu finden. Aber der Ausschau hielten alle danach. Und in Wahrheit auch die Atheisten halten Ausschau nach dem Sinn des Lebens. Es ist ein Impuls im Herzen des Menschen, den Gott selbst gesetzt hat, dass er Gott suchen kann, dass er das höhere Leben suchen und finden kann. Wenn wir also Gottes tragende Liebe verspüren wollen, die Liebe in dem hohen Priester Jesus Christus, müssen wir in der Gemeinschaft mit ihm bleiben, das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, hintreten zu dem Gnadenstuhl, immer wieder in der Begegnung mit Jesus Christus das Herz ausschütten und durch den Heiligen Geist dann die Wegführung für die nächste Strecke, die vor uns liegt, empfangen. Außerhalb dieser Gemeinschaft erleben wir nur den Hass des Widersachers Gottes, den Hass des Satans auf alles, was Gott oder Gottesdienst heißt und was Gottes Geschöpf heißt. Der Satan hasst alles, was von Gott kommt und worum sich Gott kümmert. Deswegen hat er nur eins im Sinn, die ganze Menschheit so schnell wie möglich ins Chaos, ins Verderben zu führen. Er hat es ja immer wieder versucht, indem er sein Unwesen auf dieser Erde trieb, die Menschen gegeneinander trieb, dass sie sich umbrachten, ermordeten. Und wenn er die Möglichkeit hätte, würde er eine Superbombe fallen lassen, dass auf einen Schlag alle über 6 Milliarden Menschen dahin sind und möglichst keiner mehr geboren werden kann. Im 1. Petrusbrief lesen wir ja deutlich, der Apostel durch den Heiligen Geist mahnt die Gläubigen und macht sie darauf aufmerksam, was der Satan im Sinn hat. Kapitel 5, Abvers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Er geht nicht nur umher, um hinzuschauen, wie es euch gerade geht und neidisch im Herzen zu sein, dass es euch gut geht, sondern er geht wie ein brüllender Löwe umher und hat das Verlangen, euch zu verschlingen. Er hat das Verlangen, euch zu töten. Dem widersteht fest mit Taten, nein, dem widersteht fest im Glauben. Hier wird das also auch deutlich betont, wie der Widerstand gegen die Machenschaften des Satans geleistet werden kann. Dem widersteht fest im Glauben an den Hohen Priester, an Jesus Christus und zugleich wisst, dass dieselben Leiden über alle Gläubigen auf der Welt gehen, über alle Brüder in der Welt. Der Widersacher Gottes will den Menschen nur traurig und hoffnungslos machen, dass er also die angebotene Hoffnung im Hohenpriester Jesu verwirft. Und ich habe es in diesen Tagen schon gesagt, dass ich leider oftmals schon in der Vergangenheit und auch in der jüngsten Vergangenheit hören musste von solchen, die zunächst bekennen, dass sie an Jesus Christus glauben, dass sie sagen, wenn das so weitergeht, verliere ich den Glauben. Ich bin natürlich dann immer sehr erschrocken, ich höre das von 30, 40, 50 Jahre lang Gläubigen, dass sie plötzlich so reden, oder auch von solchen, die erst 10 Jahre gläubig sind. Aber das ist der Versuch des Satans, dass wir in Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit versinken und nicht mehr auf Jesus, den Hohen Priester, achten. Jesus dagegen, er stärkt die Hoffnung des Lebens in uns und er gibt ständig unbegrenzt Kraft, das Böse zu überwinden. Und nicht nur schlechthin das Böse zu überwinden, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Diese Kraft empfangen wir immer am Gnadenthron. Diese Kraftzufuhr wird uns ausgeteilt, weil eben der Herr Jesus weiß, in welcher Lebenssituation wir hier auf der Erde stehen und was wir brauchen. Nicht umsonst hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir können auch in unserem Leben ablesen, dass wir oftmals so handeln und denken, als ob er nicht bei uns wäre. Und viel, viel weniger würden wir an ihn denken, wenn er uns diesen Zuspruch nicht gegeben hätte. Er weiß, worin wir stehen und sagt deswegen, ich bin bei euch, bleibt aber auch bei mir. Jesus hat seinen Leib brechen lassen und sein Blut vergossen am Kreuz auf Golgatha, damit wir den Zugang zur himmlischen Herrlichkeit haben, den Zugang zu den Schätzen und Kräften des Himmels, die uns dienen sollen, hier zu überwinden, hier Zeugnis von dieser Gnade geben zu können. Und zugleich auch nicht nur die Kraft des Überwindens zu erleben, sondern auch die Fürsorge. Gott ist der größte Fürsorger für die Seinen in Jesus. Und deswegen ist die Tür durch Golgatha zu ihm für uns aufgestoßen worden. Die Fürsorge gilt unseren Schwachheiten. Denn die Fürsorge, der Begriff in unserer Welt, im sozialen Bereich, gilt ja besonders denen, die sozial schwach sind. Die brauchen eine Fürsorge. Und wir brauchen auch eine geistliche Fürsorge, weil wir viele Schwachheiten haben. Der Hohepriester nimmt sich unserer Schwachheiten an. Wir lesen auch mal Römer 5, Vers 6, dann 8 bis 10, wo es heißt, denn auch Christus, da wir noch schwach nach der Zeit waren, ist ja für uns Gottlose gestorben. Vers 8, darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Ja, so werden wir vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Also, wenn Gott in Jesus Christus schon für uns eintrat, wo wir noch gar nichts danach gefragt haben, wo wir einfach noch in der Sünde lebten als Gottlose, von Gott gelöste, in Gottes Ferne, und dennoch für uns eintrat, um uns zu befreien von der Macht der Finsternis, die Tür für uns aufzustoßen, dass wir Gemeinschaft mit dem Ewigen, dem Himmlischen haben können. Wie viel mehr wird er dann für uns sorgen, wenn wir jetzt im Glauben sein Eigentum geworden sind? Wenn er schon für uns sorgte als Gottlose, wie viel mehr als solche, die jetzt Gottes Kinder heißen? Das soll einfach trösten. Das sollte auch Israel, das gläubig gewordene Israel trösten, dass die Fürsorge des Hohenpriesters, des großen Hohenpriesters, viel, viel größer ist als die Schwachheiten, die immer wieder unter dem Volk auftraten, für die sie auch Opfer bringen mussten. Schwachheiten heißt nicht nur ein Zurückbleiben im Maßstab des lebendigen Gottes, sondern Schwachheiten bedeutet auch, durch die Schwachheit Schlechtes zu tun. Etwas zu tun, was Sünde ist. Und darum musste ja Israel, mussten die Vertreter des Volkes immer wieder mit einem unschuldigen Tier kommen zur Stiftshütte, zum Tempel. Und aufgrund der Sünde, die durch die Schwachheiten geschehen ist, ein Opfer darbringen, um Verzeihung bitten und sich versöhnen lassen. Der Trost soll also lauten, dieser große Hohepriester kann erst recht alle Schwachheiten tragen und auch versöhnen in unserem Leben, wenn er schon zur Zeit, als wir noch gottlos waren, für uns eingetreten ist. Und wenn er für euch, so sollte es heißen, für die Judenchristen, eingetreten ist, als ihr noch den menschlichen, irdischen Gottesdienst tatet, wie viel mehr wird er jetzt für euch eintreten, wo der himmlische Gottesdienst für euch vollführt wird? Wir sollen nicht an uns verzagen, wenn wir unsere Begrenzungen nicht nur körperlicher, sondern vor allen Dingen geistlicher Art bemerken. Begrenzung geistlicher Art, das sind solche Dinge, wo wir ja den Maßstab Gottes kennen für unser Leben, auch bejahen, uns vornehmen, ihn einzuhalten und plötzlich uns wieder in der Schwachheit, in der Niederlage finden. Da sollen wir nicht verzagen, sondern wir sollen dennoch sagen können, mit Jesus geht es weiter. Ich komme voran. Ich bin gefallen, darf aber sofort wieder aufstehen im Namen Jesu und sofort einen Schritt wieder nach vorne tun. Ich brauche nicht stehen bleiben. Ich brauche nicht liegen bleiben. Ich darf ihm alles uneingeschränkt, und dieses Wort kann vielleicht für manchen auch eine Hilfe sein, uneingeschränkt alles anvertrauen. Es gibt Dinge, manchmal sagt mir jemand, ach, das ist ja so eine Kleinigkeit, ich kann doch Gott nicht mit allem belästigen, kann doch nicht mit jeder Kleinigkeit zu ihm kommen. Doch, du kannst ihm alles anvertrauen. Auch Dinge, über die man nie reden würde mit einem anderen Menschen, die man sich vielleicht kaum traut, vor sich selbst auszusprechen, weil sie einem so unangenehm sind, darf man ihm anvertrauen. Alles, aber auch einfach alles, darf man diesem Hohenpriester sagen. Er kennt unsere Schwachheiten und er will uns weiterhelfen auf dem Wege ihm nach. Haben wir uns an ihm versündigt, vielleicht durch Missachtung seiner Liebe, durch Missachtung seines Wortes oder seiner Aufträge, die wir zwar vernommen haben, aber nicht getan? Oder sind wir vielleicht am Nächsten schuldig geworden durch Lieblosigkeit, durch üble Nachrede, durch irgendein unbesonnenes Handeln, durch rechthaberisches Wesen oder neidisches Wesen? Und wir beugen uns dann in Buße vor diesem hohen Priester. Ist der Weg zum Vaterherzen immer offen. Denn seine Barmherzigkeit, so lesen wir es auch in Klagelieder 3, Vers 22, hat kein Ende. Hat noch kein und hat kein Ende. Matthäus 18 soll uns vielleicht mal als Beispiel diesbezüglich dienen. Wir kennen das aus der zwischenmenschlichen Beziehung, wo wir einander Gutes raten und vielleicht sogar herausfordern, etwas Richtiges zu tun. Die Eltern geben den Kindern Empfehlungen, was richtig und gut ist. Menschen untereinander tun das und dann beobachtet man den anderen, ob er das auch selber tut. Und oftmals müssen die Kinder vielleicht im Blick auf die Eltern sagen, das soll er mal erst selber machen, was er mir sagt. Ja. Oder eben auch untereinander, wer hat nicht schon mal so gedacht, der gibt mir gute Ratschläge, der soll erst mal da bei sich, ja. Der soll das mal selber machen, bevor er mich anleiten will. Und so ist das auch in Matthäus 18. Wir dürfen wissen, dass das, was der Hohepriester von uns verlangt, es selber erst recht macht. Er hat alles selber erst recht gemacht und darum dürfen wir zu ihm kommen. Matthäus 18, Vers 21 bis 22. Da haben wir ja die verzagte Frage des Petrus. Er fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Reicht es aus 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Ja? 70-mal 7-mal. Also mit anderen Worten immer. Wenn Jesus Christus das zu seinen Jüngern sagt, also Petrus fühlte sich bei 7-mal schon fast überfordert, und jetzt 7-mal 70-mal, also das hält ja keiner aus. Wer hat denn dann noch Spannkraft, wieder zu vergeben? Jesus hat das aber gesagt, weil er darauf hindeuten wollte, ich tue das auch. Und noch viel mehr. Ich gebe euch nicht nur Empfehlung, sondern was ich sage, das tue ich selbst. Und das soll uns ermutigen, auch im Wiederholungsfalle immer wieder zu Jesus Christus, dem Hohenpriester, zu kommen. Selbst, ich will es mal so materiell ausdrücken, selbst wenn ich kein Opfer, kein Schaf mehr im Stall habe, weil ich schon wegen meiner Sünden alle zum Tempel bringen musste, darf ich trotzdem kommen zu dem Hohenpriester. Selbst wenn ich gar nichts mehr zu bringen habe und auch keinen Mut mehr habe, zu sagen, Herr, ich will es doch nicht wieder tun, darf ich trotzdem kommen. Was der Herr uns anbefiehlt, hat er selbst getan und tut es auch selbst. Wenn wir über unsere Schwachheiten traurig geworden sind, dürfen wir zu dem kommen, der absolutes Mitleid mit uns hat. Und wir können sicher sein, dass er Mitleid mit uns hat. Ich darf aus der Seelsorge insofern reden, indem ich ja nie Namen nenne. Aber Situation darf ich nennen. Es gibt immer wieder diese Emotionen bei manchen Gläubigen, dass sie die Erfahrung mit Menschen auf Gott übertragen. Da hat vielleicht ein Mädchen eine schlechte Erfahrung mit dem leiblichen Vater. Jetzt hat dieses Mädchen schwer, Gott Vater zu nennen. Oh, Vater. Der Begriff Vater, der ist so negativ besetzt. Geht schon nicht mehr. Oder die Erfahrung, sich vielleicht für ein und dieselbe Sache zum dritten, vierten Mal bei jemand entschuldigt zu haben und abgewiesen worden zu sein. Die Erfahrung sitzt bei vielen so tief, dass sie sich dann nicht mehr trauen, ein drittes und viertes Mal zu Jesus zu kommen. Weil sie gemerkt haben, man wird abgelehnt beim dritten und vierten Mal. Wir neigen oft dazu, menschliche Erfahrungswerte auf Gott zu übertragen. Aber Gott ist ganz anders. Wir dürfen ihn in keinem Stück mit der Handlungsweise der Menschen vergleichen. Er hat immer Mitleid mit uns. Er sagt nie, jetzt ist es Schluss, jetzt ist es aus. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Er hat immer Mitleid mit uns, weil er ja auch versucht wurde, nicht nur versucht wurde, sondern das kleine Wörtlein ist dabei, wie wir. Wie wir. Deswegen hat er immer Mitleid mit uns. Versucht worden, wie wir. Er kennt also unsere Not und er kennt auch unseren Wunsch, Überwinder zu sein und ihm zu leben. Aber auch unser Versagen, wo es nicht so gewesen ist. Wir brauchen uns nicht mehr wie der erste Adam verstecken, wenn uns etwas misslungen ist oder schief gelaufen ist. Wir dürfen frei ans Licht treten, weil wir den hohen Priester auf unserer Seite haben. Lesen wir mal 1. Mose 3, 8 bis 11. Nach dem Sündenfall, also nach dem Essen der verbotenen Frucht, wurden ja beide Augen aufgetan von Adam und Eva, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und der Herr sprach, wer hat's dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du dich gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Also die Sünde hatte Adam und Eva nicht nur traurig gemacht, sondern furchtvoll. Und sie trauten sich nicht mehr vor das Angesicht Gottes. Sie verschanzten sich, versteckten sich. Und so geht es ja vielen Menschen, dem natürlichen Menschen. Sünde und Schwachheiten zuzugeben, ist nicht angenehm in der Welt. Man versteckt alles. Man tut so, als ob nie etwas Böses geschehen ist. Sind alles Supermenschen, alle haben die heile Welt in sich. Man traut sich nicht zu sagen. Man muss sich verstecken vor den Kindern, verstecken vor den Eltern, vor den Arbeitskollegen. Überall verstecken, weil man schlechte Erfahrung machen könnte. Aber vor Gott brauchen wir uns nicht verstecken, selbst wenn uns die Sünde sehr bewusst geworden ist. Der hohe Priester, und zwar der große hohe Priester, lädt uns ein, zu ihm zu kommen, ohne Furcht. Der irdische hohe Priester, und ich denke mir das jetzt einmal so, muss ja nicht so gewesen sein, ich war nicht dabei, aber ich gehe davon aus, weil er ja ein Mensch war, dass er auch menschlich reagierte. Wenn einer in einer Woche 10-mal zum Opfergang kam, dann hat er gesagt, bist du denn schon wieder da? Was hast du denn jetzt schon wieder ausgefressen? Ja, dass du schon wieder kommst. Kannst du dich mal nicht zusammenreißen? Und so weiter. Das kann ohne weiteres auch einem Priester widerfahren, der den Wiederholungstäter sieht. Und für ihn nun schon wieder ein Opfer bringen muss. Aber der große Hohepriester würde nie sagen, musst du schon wiederkommen, sondern komm her, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Die judenchristliche Gemeinde sollte also verstehen, dass sie einen freien Herzenszugang zu diesem Hohenpriester hat und nicht vor der Nachbarschaft, die ja auch mitbekam, wenn man mit einem Opfertier zum Tempel ging, sich verstecken müsste über dem, was man Schlechtes getan hat. Man durfte frei und darf frei ans Licht treten. Das ist der bessere und höhere Zugang zum Gnadenthron. Adam versteckte sich. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Die Verheißung lautete schon im Propheten Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Kommt und lasst uns miteinander rechten. Wir wollen sehen, was da los ist in deinem Leben, spricht der Herr. Und wenn eure Sünde gleich blutrot ist, verspreche ich euch, sie soll schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Also wenn sie rot ist, Scharlach, ja, oder dies, tiefrot getränkt, soll sie doch wie weiße Wolle werden. Das ist eine Zusage Gottes. Sie ist erfüllt worden in dem hohen Priester Jesus Christus. In 1. Johannes 1 lesen wir in Vers 5, 7 und 9, 1. Johannes 1, und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir aber im Licht wandeln, Vers 7, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Also Verheißung und Erfüllung im hohen Priester Jesus Christus. Wir haben ja schon in den letzten Stunden die Versuchungsgeschichte gelesen, aus Matthäus 4, im Lukas 4 steht sie ja auch. Da ging es ja um die leibliche Versuchung, dass Jesus Christus nach der Fastenzeit aus den Steinen Brot machen sollte auf Geheiß des Satans. Das leibliche Leben sollte über das Geistliche gestellt werden, über die Gemeinschaft mit Gott. Und so sind wir auch in der Endzeit und überhaupt in schwierigen Zeiten immer gefährdet, dies zu tun. Wo es passiert ist in unserem Leben, dass wir das Leibliche höher gestellt haben als die Gemeinschaft mit Gott, ist dennoch der Rückweg in die geistliche Gemeinschaft möglich. In Matthäus 24 wird ja besonders die Endzeit so gekennzeichnet von dieser leiblichen Freude, von dem Leben in der leiblichen Freude. Und die geistliche Freude wird dabei völlig ausgeklammert. Ab Vers 37. Genauso wie es zu der Zeit Noahs war, so wird es auch sein in der Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, was taten sie? Sie aßen, tranken, heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns, also die Endzeit. Das leibliche Leben wird höher gestellt als die geistliche Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Und hier können auch Gefahren für die Kinder Gottes liegen, dass sie diesem Trend anheimfallen und sich wieder einholen lassen für das leibliche Leben. Aber auch dort, wenn die Sünde blutrot ist, gilt, soll sie doch schneeweiß werden, ist der Zugang zum Vaterherzen nicht verschlossen. Buße ändert alles. Jesus Christus überwand diese, unsere Schwachheit, in allen Bereichen. Und auch das Empfinden, das Wundersüchtige, das, was uns vielleicht vom Gefühl her Stärkung geben könnte in dieser Welt, kann uns eine große Gefahr werden, so dass wir von dem nüchternen Wort Gottes, dem Zuspruch, weggezogen werden und uns verlassen auf Gefühl und Empfindungen. Wo dies aber geschehen ist, ist dennoch die Umkehr möglich, auch für uns, für jeden. Wir werden nie abgewiesen, denn Jesus Christus hat diese Versuchung auch durchgemacht für uns und bestanden. Er wurde an der Emotion ausprobiert, als er sich von der Zinne des Tempels hinunterstürzen sollte. Und er tat es nicht, verließ sich in Nüchternheit auf das Wort des himmlischen Vaters und blieb ohne Sünde. Matthäus 24, Vers 5 und 24 heißt es ja, dass wir für dieses Gebiet oder die Menschen für dieses Gebiet sehr empfänglich sein können, und die Gefahr auch für die Gläubigen da ist, hineingezogen zu werden. Es werden ja viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Und die Verführung wird ja darin geschehen, indem sie Zeichen und Wunder tun und sich in großartiger Weise vor den Menschen aufbäumen, so dass sie eine Gänsehaut kriegen, ein Schauer über den Rücken und sagen, das muss der Messias sein. Auch da können wir leicht versucht werden, aber auch wieder zurückkehren zum Herrn. Vers 24, es werden falsche Propheten, falsche Christi aufstehen, Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wie wir es schon lasen, wo es möglich ist, auch die Auserwählten. Der Herr blieb demütig in dieser Versuchungsphase und obsiegte für uns. Darum ist er barmherzig. Darum ist er der große hohe Priester, der unbegrenzt barmherzig für die Seinen eintritt. Und die noch größere Versuchung für alle Menschen und die Gläubigen ist ja das Trachten nach Stärke, nach Kraft, nach Herrschen, nach Sicherheit. Denn all dies, was ich genannt habe, soll schlussendlich immer in dem Gefühl der Sicherheit einmünden. Wir sind nicht so gelagert, dass wir unsicher leben können. Wir haben Angst, älter zu werden, wenn wir keine Rentenversicherung haben. Wer wird uns ernähren? So macht sich eine Unruhe breit bei uns. Oder wenn das Feuer ausbricht in der Wohnung, wer wird den Schaden ersetzen? Dann brauchen wir eine Versicherung, dann fühlen wir uns schon etwas sicherer. Macht, weltliche Sicherheit. Der Herr kennt das ganz genau, dass wir auch solchen Versuchungen erlegen sein können und wir in Unruhe versetzt werden können. Der Satan forderte sogar an dieser Stelle, wenn man genug Macht bekommt, Anbetung. Wir haben es ja schon gelesen, aber der Herr lehnt es ab und sagt, ich bete allein den himmlischen Vater an. Wir lesen im 2. Timotheusbrief von diesem Zwiespalt der Endzeitmenschen 18 negative Eigenschaften, die sie zulassen, obwohl sie sich Christen nennen. Aber sie verleugnen in dieser Form des Lebens die Kraft Christi, haben aber doch die Möglichkeit, auch Buße zu tun und umzukehren. 2. Timotheus 3, Abvers 2. Es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich. Wenn wir hier eine Fermate machen und einen Stopp, würden wir sagen, ja, ganz richtig, das sind diese Leute, die sich nie Christen nennen würden. Denn sowas macht doch ein Christ nicht. Lesen wir weiter. Lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott. Sie haben einen Schein des gottseligen Wesens. Das heißt also, sie haben und tragen vielleicht auch den Namen Christ. Sie wollen vor den anderen Menschen als gläubig dastehen. Aber die Gemeinschaft mit Jesus pflegen sie nicht. Das ist nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Die verleugnen sie, weil sie an den anderen Auswirkungen des menschlichen Lebens bleiben wollen. Und hier heißt es dann, solche muss man meiden. Das heißt aber nicht, dass diese nicht Umkehr und Buße halten könnten. Auch sie können kommen. Denn Gott weiß ja, dass der Mensch, wenn er sich nicht festhält am Herrn, missbraucht wird in dieser Welt und all das tun muss. Er kann nicht anders. Er verfällt dort hinein. Sie können Umkehr halten, wenn sie die religiöse Tarnkappe ablegen. Und auch in der judenchristlichen Gemeinde waren ja etliche, die sich im alttestamentlichen Gottesdienst eine religiöse Tarnkappe aufgesetzt haben, indem sie einfach der Pflichtübung nachgingen, Gesetzeswerke zu vollführen, Opfertiere zu bringen. Was würde sonst der Nachbar sagen? Der hat ja mitbekommen, wie ich mich da aufgeregt habe und was ich gemacht habe. Jetzt schaut er auch, ob ich mit dem Opfertier zum Tempel gehe. Die einfach nur eine religiöse Tarnkappe übersetzen, um vor der Welt religiös zu erscheinen. Und ständig, dennoch augenscheinlich, diese geforderten Opfer brachten. Diese sollten heraustreten und sagen, du brauchst. Und sollten sagen, dass sie das Scheinchristentum oder Scheinglaubenstum nicht mehr nötig haben, sondern der hohe Priester bringt alles ans Licht, aber schützt zugleich. Er offenbart nicht nur, er stellt den Menschen nicht bloß, sondern er offenbart und schützt ihn gleich. Er ist barmherzig. Das ist die große Einladung zum Gnadenstuhl. Jesus Christus hat auch diese schwerwiegende Anfechtung überwunden. für uns. Und es steht nicht umsonst am Ende dieser Messiasprobe, dass dann die Engel Gottes kamen und ihm dienten. Das soll einfach heißen, der Hohepriester versteht uns. Er versteht alle, er hat Mitleid mit allen und führt sie durch das Mitleid der Vergebung in die Gemeinschaft der Engeldienste Gottes hinein. Die Engel sollen uns dienen, trotz aller Versuchung. Das sollen wir also tief im Herzen aufnehmen. Wir brauchen also das nicht kaschieren, was uns passiert ist, sondern dürfen es ehrlich und offen vor dem Thron Gottes aussprechen. Wir dürfen vertrauensvoll zu diesem hohen Priester kommen, unsere Schwachheiten bekennen, Lebenssituation beschreiben. Er will uns vergeben und helfen. Sein Sieg ist der Sieg über den Satan. Es soll auch der Sieg über unsere Schwachheiten sein. Im Römerbrief haben wir wieder eine ermutigende Aussage dazu im 8. Kapitel, die es so deutlich ausspricht, dass eigentlich kein Wenn und Aber im Leben eines Kindes Gottes noch übrig bleiben kann im Blick auf seine Schwachheiten. Ab Vers 35. Wer will uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Wer? Wird die Frage aufgeworfen, dann wird aufgezählt. Trübsal. In der Trübsal kann ja vieles passieren, in schwierigen Situationen. Da kann man ja zum Dieb werden. Oder Angst. Angst, da kann man ausrasten. Da kann man ein Benehmen an den Tag legen, worüber andere erschüttert sind. Aus Angst. Man kann vieles kaputtschlagen. Aus Angst schmeißt vieles um. Oder kann Verfolgung uns scheiden von der Liebe Gottes, wo wir einfach wegrennen, uns verstecken, wo wir in Verzweiflung geraten? Kann der Hunger uns von der Liebe Gottes trennen? Denn Menschen, die hungern, die können ganz abartige Dinge tun. Wir haben uns ja in diesen Tagen kurz geschildert, dass Kinder im Müll rumkramen, um was Essbares zu finden. Oder sogar Dinge schlachten, die man nicht schlachten soll, bis hin zu Menschen. Kann auch passieren. Hunger, Blöße, Frost. Was tut man nicht alles? Man lässt den anderen, der vielleicht Hilfe braucht, liegen und sterben, weil man seinen Mantel anziehen möchte, um selber nicht zu sterben. Kann uns diese Handlung von der Liebe Gottes trennen? Gefährliche Situation oder Schwert, wo es um unser Leben geht, umgebracht zu werden? Das sind Situationen, die können auch Kinder Gottes betreffen. Und wir wissen nicht, wie wir in dieser und jener Situation wirklich handeln, aus der Schwachheit heraus. Und diese Situationen liegen schwer auf uns, weil der Teufel ein Interesse hat, dass wir sagen, jetzt ist alles aus. Wir dürfen nicht mehr zurück zu Gott. Um deinetwillen werden wir ja getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Und liebe Geschwister, das heißt nicht nur. In dem allen werden wir nie unseren Schwachheiten erliegen. Das haben wir alles im Griff. Das heißt das nicht allein. Ja, das wünschen wir. Und das wird auch zunehmend eintreffen. Aber in dem allen, selbst wenn uns in den Schwachheiten etwas passiert, was nicht passieren sollte, überwinden wir trotzdem weit. Durch die Barmherzigkeit des hohen Priesters. Er wird uns aufheben und in seine Gemeinschaft ziehen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Tenor und die Hilfe, die auch dem jüdischen Volk gesagt worden ist, die den Messias kennengelernt haben. Es wird euch nichts mehr scheiden von der Liebe Gottes. Bleibt nur bei dem hohen Priester. Er versteht euch auf allen Ebenen. Er nimmt eure Buße an. Er hat Mitleid mit euch. Ihr könnt immer wieder kommen, wenn euch etwas passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Gott in Jesus Christus liebt uns. Er bezeugt es nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. In der Hingabe seines Leibes und seines Blutes für uns. Wir haben das schon in diesen Tagen gelesen, dass er sein Leben für seine Freunde ließ. Das Blutopfer gab er zur Versöhnung. Und darum sollen wir ihm danken und vertrauen. Und jetzt dürfen wir, und das ist auch so eine wunderbare Aussage, die uns stärken darf. Wir wären ja froh über die Aussage, nun tretet herzu zum Gnadenthron. Wunderbare Aussage, ich darf zum Gnadenthron. Aber es heißt ja mit Freudigkeit, das ist ja noch eine Steigerung, mit Freudigkeit zum Gnadenthron. Das heißt mit anderen Worten, ich kann bereits schon fröhlich dahin gehen in der Gewissheit, mir wird vergeben. Ich muss nicht zerknirscht dorthin kommen und vielleicht in der Hoffnungslosigkeit mich befinden, weil ich nicht weiß, wird mir vergeben oder nicht. Mit Freudigkeit zum Gnadenthron. Gnadenthron hat immer was mit Vergebung zu tun. Ich sag's salopp, also ich habe was ausgefressen. Aber nachdem ich was ausgefressen habe, soll ich mit Freudigkeit dorthin kommen. Ist das nicht wunderbar? Was ist das für eine Begegnung Gottes mit den Menschen? Er könnte ja auch sagen, so, dann erstmal unter den Teppich. Ja, und da guckst du eine Weile nicht vor. Und da kriegst du unter dem Teppich bis zum Gnadenthron. Und dann will ich mal sehen, ob ich dich da vorhole. Mit Freudigkeit zu dem Gnadenthron hinzutreten. Ja, das müssen wir so annehmen und lesen. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen. Also unser Verlangen soll nach dieser Barmherzigkeit Gottes sein. Ich will die Barmherzigkeit Gottes haben. Und ich bin froh, dass er barmherzig ist und ich kriege sie auch. Das ist die Freudigkeit, die uns bewegen soll, weil ihm der große Hohepriester so groß ist, dass er über allem steht. Freudigkeit zum Gnadenstuhl. Damit wir auch Hilfe bekommen zu der Zeit, wo Hilfe nötig ist. Jetzt könnten wir uns ja fragen, naja, haben wir nicht immer Hilfe nötig? Ja, eigentlich schon, aber vieles können wir ja in dem Glauben, den wir schon gewonnen haben, schon überwinden. Aber es wird Situationen geben, die uns so schwer sind, dass wir sie nicht überwinden können. Und wir brauchen dann den Zuspruch des lebendigen Gottes. Zu Jesus Christus, dem Gnadenstuhl, sollen wir also stets mit Freudigkeit kommen und dort bleiben, damit wir auch die Überwindungskraft und die notwendige Hilfe haben im Kampf des Glaubens am Ende der Welt. Denn es wird eine trübselige Zeit, auch auf Israel und die an Jesus Christus glauben in Israel, das könnt ihr in der Offenbarung lesen, kommen, wie es noch nie eine trübselige Zeit gab. Und da braucht's die Hilfe, die erneute, die tiefgreifende Hilfe des hohen Priesters, dahin durchzukommen. Denn nachdem der Drache der Satan den Überrest Israels, auch die 144.000, nicht erreichen kann, die in die Wüste geführt worden sind, geht er zurück mit großem Zorn zu den übrigen ihres Samens, die das Zeugnis Jesu Christi haben, um sie zu vernichten. Große Trübsal. Dann, wenn wir Hilfe nötig haben, Der Gnadenstuhl ist die Bezeichnung im alttestamentlichen Verständnis für die Bundeslade. Denn dort fand Versöhnung statt. Das ist der Gnadenstuhl, der Gnadenthron, die Bundeslade, die zwei Cherubim, die diese Bundeslade beschatteten, und die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, da oben drüber. Vor diesem Gnadenthron musste das Blut gesprengt werden, des Opfertiers, und Versöhnung erbeten werden. Dieser Gnadenstuhl ist Jesus Christus geworden. Er hat sein eigenes Blut für uns dort ausgegossen. Er, der Messias, der hohe Priester, der Barmherzige, der eine freie, offene Herzensbahn für jeden bußfertigen Sünder hat, für jeden, der demütig zu ihm kommt und gläubig, der schon erkannt ist in seinen Anfechtungen von ihm und auch Hilfe erfährt. Gott in Jesus ist barmherzig, weil er die Versuchung kennt. Jesus Christus ist der beständige Gnadenthron, an dem wir immer wieder in die Gerechtigkeit hineingenommen werden, die vor Gott Priorität hat. Denken wir an das Sterben Jesu. Was passierte denn dort? Ein großes Erdbeben geschah. Aber es geht hierbei nicht um das Erdbeben. Hier geschah etwas, was hier im Hebräerbrief neu aufleuchtete. Der Gnadenthron wurde sichtbar für jedermann. Denn der Vorhang im Tempel zerriss bei diesem Erdbeben. Und was bedeutet das? Nicht nur, dass er von oben an bis unten aus zerriss, also kein Mensch hat ihn zerrissen, sondern Gott selbst hat das geöffnet, sondern jetzt konnte jeder den Gnadenstuhl sehen. Und das war bei Todesandrohung verboten. Verboten. Keiner durfte dort ins Allerheiligste hineinschauen. Und nur der hohe Priester einmal im Jahr durfte mit Opferblut hineingehen. Aber plötzlich war es offen. Für jedermann. Jeder konnte hinzutreten, ihn sehen, sich einladen lassen und sich versöhnen lassen. Schon im Psalm 32 wird vorgeschattet von diesem Wunder der Gnade gesprochen. Im Psalm Davids, Vers 1 und 2 und dann 6 bis 8, der Wunsch eines jeden Menschen, der mit Gott in Verbindung treten will und erkennt, dass er unvollkommen ist, lautet: wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, wohl dem Menschen, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, wohl dem, in des Geist kein Falsch ist. Wie kann das zugehen? Und da heißt es dann in Vers 6 bis 8, um des Willen, weil Gott die Sünde vergibt, werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, große Anfechtungen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Du bist ja ihr Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Und dann kommt die Antwort Gottes am Gnadenthron. Ja, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Tretet herzu mit Freudigkeit, das Wort Freudigkeit 10-mal unterstreichen, zum Gnadenstuhl, damit ihr auch Hilfe bekommt zur Zeit der Not, wenn Hilfe nötig ist. Und wir haben uns in diesen Tagen eine Situation ins Gedächtnis gerufen, die recht schwer werden kann, auch im Leben der Kinder Gottes. Das ist die Situation, wenn wir scheiden von dieser Erde. Es kann lange sehr gut gegangen sein, aber die letzte Stunde kann noch mal eine sehr große Anfechtungsstunde werden. Und wir müssen aus der Beobachtung sagen, dass die letzte Stunde bei den meisten eine große Anfechtungsstunde war. Bei den wenigen war sie eine herausragende Herrlichkeitsstunde, wo Zeugnisse der Gnade so deutlich frei wohnen, dass andere ermutigt worden sind im Glauben. Bei den meisten bäumt sich nochmal die Hölle auf und will den letzten Sieg verhindern. Wenn euch Hilfe Not ist, bleibt mit Freudigkeit vor dem Gnadenthron. Wir sollen noch hier, auch in der letzten Stunde und dann beim Hinübergehen in die Herrlichkeit vor dem Thron Gottes, das neue Lied singen dürfen, der Gnade. Das neue Lied der Dankbarkeit singen dürfen. Und natürlich will der Satan alles dran setzen, dass die Ehrung Gottes durch unser Leben im Himmel nicht weitergeht, wenn sie schon auf Erden nicht verhindert werden konnte, aber dann im Himmel schon erst recht nicht, denn dort kommt er gar nicht mehr ran. Hier kam er schon schwer ran an unser Leben und dort kommt er überhaupt nicht mehr dran. Deswegen der Generalangriff nochmal auf das Zeugnis der Kinder Gottes. Aber wie heißt es in Offenbarung 5? Dieses Lied, Loblied, zu dem wir eingeladen sind und das wir dann mitsingen werden. Ich lese mal ab Vers 8. Und da das Lamm das Buch nahm, da fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und hatten ein jeglicher Harfen und goldene Schalen voll Räuchwerks, das sind die Gebete der Heiligen, und sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden und hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Dieses Lied bestätigt das künftige Gericht über Hölle, Tod und Teufel. Dieses Lied sagt aus, der Satan hat endgültig verspielt. Denn die Siegel werden gebrochen und die Gerichte werden gehalten. Und das Reich der Finsternis wird vernichtet. Und darum nochmal der Generalangriff gegen alle, die dieses Lied der Verherrlichung Gottes mitsingen wollen und sollen. Und darum verstehen wir, mit Freudigkeit zum Gnadenthron zu treten, damit wir Hilfe haben auf die Zeit, wo uns Hilfe in ganz besonderer Weise nötig ist, auch beim Hinübergehen in die ewige Herrlichkeit. Möge der Herr uns das persönlich verklären und uns immer wieder zeigen, dass Jesus nicht nur der Hohepriester ist, sondern der große Hohepriester.